Ja, vielen Dank, Stefan. Ich finde das ja ganz wunderbar, dass Daniel jetzt gleich einen Vortrag halten wird, den es eigentlich gar nicht gibt. Denn das bringt mich sozusagen schon zu dem Titel meines eigenen Vortrages, der heißt Secret Theology of Worldly Philology? Auch anders als im Programm gedruckt übrigens. Und natürlich muss ein Vortrag, dessen Titel mit Secret beginnt, als allererstes etwas enthüllen wollen, ein Geheimnis, so wie Daniels geheimen Vortrag, oder zumindest etwas enthüllen wollen. Ein Geheimnis eben, womöglich eine geheime Theologie, a secret theology. Es läge nahe, hier an Walter Benjamins berühmtes Gleichnis vom Schachautomaten in Form einer Puppe in türkischer Tracht aus seiner ersten These über den Begriff der Geschichte zu denken. Den Schachautomaten sehen Sie hier im Bild. Ein kleiner, buckliger Zwerg namens Theologie, das ist der hier unten, verbirgt sich in einer Apparatur namens historischer Materialismus, das ist dieser große, und lenkt diese doch zugleich, sodass der Automat jede noch so knifflige Schachpartie gewinnt. Und schon wäre nicht mehr so sicher, welche Position die geheime Theologie hier eigentlich einnimmt. Ist sie das steuernde Prinzip hinter dem womöglich hohlen oder leeren sogenannten Materialismus, der rein automatisch agiert, aber keinen eigenen Geist besitzt? Oder muss sie sich vielleicht, klein und hässlich, wie sie Benjamin zufolge ist, in und hinter der Apparatur verstecken, sieht man hier ja auch, und letztlich vollends in ihr aufgehen, sodass sie kein eigenes Wesen mehr besitzt? Und was wäre, wenn dieser Schachautomat nicht historischer Materialismus hieße, sondern womöglich Literatur? Oder vielleicht Philologie? Diese Fragen lasse ich erst einmal offen und im Raum stehen. Vielleicht kommen wir später auf sie zurück, doch bevor wir uns mit den Gleichnissen und somit mit der Literatur beschäftigen, bleiben wir zunächst bei der Literaturwissenschaft und bei den scheinbaren Banalitäten guter wissenschaftlicher Praxis. Meine zugegeben nicht so besonders aufregend klingende Enthüllung besteht deshalb zunächst einmal darin, Ihnen zu verraten, woher das von mir im Titel zitierte Diktum Secret Theology of Worldly Philology überhaupt stammt. Die amerikanische Komparatistin Emily Apter, die lehrt übrigens an der NYU, verwendet diese Formulierung in ihrem 2013 erschienenen provokativen, klugen und ich würde sagen sehr wichtigen Manifest Against World Literature on the Politics of Untranslatability. Eines der Kapitel widmet sie nicht allzu überraschenderweise Erich Auerbach. Übrigens ist mir eben erst aufgefallen, dass Emily Apter und Erich Auerbach auch dieselben Initialen haben und ich frage mich, ob sie deshalb so viel über ihn spricht. Über Auerbach werde ich später auch noch sprechen, in einiger Ausführlichkeit. Emily Apter beschäftigt sich hauptsächlich mit dessen Studie Dante als Dichter der irdischen Welt von, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1929. Über Auerbachs Dantebuch schreibt Apter also: The secret link between earthly life and eschatological origin in Dante would play out in Auerbach's subsequent works as the secret theology of worldly philology. Ich übersetze das ungefähr so: Die geheime Verbindung zwischen dem irdischen Leben und dem eschatologischen Ursprung bei Dante zeigt sich in Auerbachs weiterem Werk als die geheime Theologie der weltlichen oder irdischen Philologie. Um diese geheime Theologie soll es mir heute gehen. Und damit um die geheime Verbindung, den Secret Link zwischen Erdenleben und Ewigkeit, zwischen Welt und Überwelt, zwischen Physis und Metaphysik. Allerdings möchte ich nicht in erster Linie diese Verbindung selber in den Blick nehmen, sondern vielmehr zeigen, wie sie in der Literatur der Moderne und Postmoderne konstruiert wurde und im Fall Apters konstruiert wird. Ein besonders fruchtbares Feld für diese Betrachtung bietet der große Bereich Bibel- und Weltliteratur. Es handelt sich hier um eine der spannungsvollsten Konstellationen von Literatur und Religion in der Geistesgeschichte der Moderne und Postmoderne, die die Frage nach der geheimen Theologie einer weltlichen oder irdischen Philologie exemplarisch aufwirft. Lassen Sie mich das kurz erklären oder verdeutlichen. Vielfach sind seit der Moderne, und zwar besonders im Zuge der nachaufklärerischen Bibelphilologie, Versuche unternommen worden, die biblischen Schriften aus dem Zuständigkeitsbereich der Theologie in die Literaturwissenschaft zu überführen. Das ist deshalb erst in der Moderne möglich, weil sich der Umgang mit der Bibel überhaupt in der Moderne zutiefst wandelt. Vor allem ab dem 19. Jahrhundert entwickeln Philologen, Theologen, aber auch Orientalisten, Historiker und Philosophen eine neue Bibelkritik, in der die Bibel als menschengemachtes Kulturgut statt wie bis dahin allein als göttliche Offenbarung betrachtet wird. Somit konnte die Bibel als Literatur gelesen werden. Der britische Dichter, Philologe, Religions- und Kulturkritiker Matthew Arnold, eins meiner neuen Steckenpferde, der als Nachfolger Robert Lowe's um die Mitte des 19. Jahrhunderts Professor of Poetry in Oxford ist, erfindet im Jahr 1875 sogar eine neue Forschungsrichtung der Literaturwissenschaft, die heute wieder neue Prominenz gewonnen hat. Matthew Arnold ist nämlich der Erste, der von der Bibel als Literatur, in seinen Worten The Bible as Literature, gesprochen hat. Und auf ihn werden sich Exponenten der späteren und aktuellen Forschung zu Bible as Literature, zum Beispiel Northrop Frye oder Harold Bloom oder auch Robert Arthur, noch explizit berufen. Doch auch die Literatur selbst verändert sich natürlich, wenn nicht mehr die Heiligkeit der biblischen Schriften, sondern stattdessen ihre literarische Qualität im Vordergrund steht. Die Bibel als Literatur erhält ganz konkrete stil- und modellbildende Funktionen für die Literatur als solche. Moderne Dichter des 19. und 20. Jahrhunderts, denken Sie etwa an Baudelaire oder an Ezra Pound oder auch an Kafka, beziehen sich nicht nur verstärkt auf biblische Motive, sondern sie hinterfragen auch zunehmend deren Status als traditionsstiftendes Kulturgut und weiterhin den Stellenwert der Religion in der Moderne überhaupt. Vor allem übrigens ihr Verhältnis zur Kunst, über das wir ja vorhin auch schon einiges gehört haben. Und nicht zuletzt deshalb argumentieren theoretische Autoren von Goethe über Arnold und Auerbach bis hin zu Harold Bloom und anderen seit jeher mit unterschiedlichen Argumenten dafür, der Bibel einen Platz oder wenn nicht sogar den Ehrenplatz im weltliterarischen Kanon einzuräumen. Die Literaturtheorie im jüdisch-christlichen Kulturraum seit dem 18. Jahrhundert hat sich also besonders in der Debatte um die Bibel im Kanon der Weltliteratur immer wieder mit dem religiösen Erbe ihrer eigenen disziplinären Traditionen auseinandergesetzt. Und deshalb finde ich die Konstellation Bibel und Weltliteratur interessant. Heute möchte ich nun einige wichtige Stationen und auch Konstellationen in der Diskussion um die Bibel und oder als Weltliteratur vom 18. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart hinein nachzeichnen, und zwar folgende. Zuerst stelle ich erstens grundsätzlich die Frage nach der Welt der Weltliteratur und damit auch der Literatur überhaupt. Es wird sich zeigen, dass Übersetzung das wichtigste Schlüsselwort in der Weltliteraturdebatte ist, und deshalb betrachte ich dann anschließend im Teil 2 den Zusammenhang von Bibelübersetzung und Weltliteratur. Ein kleiner historischer Exkurs über den Begriff Welt im Kompositum Welt Literatur bei Goethe wird uns dann zu dem vierten Thema, nämlich Weltliteratur und Weltgeschichte, führen, das ich anhand von Franz Rosenzweig und Erich Auerbach ausführe. Vor diesem Hintergrund möchte ich dann fünftens und abschließend etwas anderes tun als das, was auf dieser Folie steht, aber eigentlich auch nicht so ganz, denn im Prinzip möchte ich 5 und 6 auf dieser Folie zusammenfassen und die Frage nach der geheimen Theologie einer weltlichen oder irdischen Philologie noch einmal stellen, und zwar tatsächlich anhand von Erich Auerbachs Philologie der Weltliteratur. Es wird also nur 5 und nicht 6 Teile geben. Was ist überhaupt Weltliteratur? Diese Frage impliziert natürlich sogleich eine weitere Frage, nämlich was ist die Welt der Weltliteratur? Oder auch, was ist die Welt überhaupt? Die physische Erde, der Planet, auf dem wir leben, denken, vielleicht schreiben und lesen und schließlich sterben? Oder die metaphysische Welt der Literatur, die geistige Welt, die die Literatur erst konstruiert? Oder auch die Welt der Imagination? Das sind wichtige Fragen und nicht zuletzt philosophische. Nicht nur für Heidegger war die Welt einer der Grundbegriffe der Metaphysik. Solche Fragen werden allerdings von der Literaturtheorie eher selten gestellt. Und diese Weltvergessenheit der Literaturtheorie und damit ihre Philosophievergessenheit stellt auch den Hauptangriffspunkt von Emily Apters Against World Literature dar. Sie argumentiert, wie der Titel ihres Buches bereits nahelegt, gegen einflussreiche neuere Theorien der Weltliteratur, also Against World Literature, und zwar ganz besonders vehement gegen Pascal Casanova und David Damrosch. Und zwar, weil diese in Apters Augen den Anspruch vertreten, die Welt zu schildern, ohne jedoch, zum Beispiel philosophisch, zu problematisieren, was die Welt sei und wie ihr Verhältnis zur Sprache und zur Literatur beschaffen sei. Verebter beruht die zu kritisierende Rede von der Weltliteratur in der sogenannten globalisierten Welt also auf einer basalen Voraussetzung, nämlich der Annahme der grundsätzlichen Übertragbarkeit kultureller Objekte. Und in der Tat legt etwa David Damroschs Definition von Weltliteratur eben diese Hypothese grundsätzlicher Übertragbarkeit zugrunde, wenn er definiert: I take world literature to encompass all literary works that circulate beyond their culture of origin, either in translation or in their original language. Was ich ungefähr übersetzen würde, unter Weltliteratur verstehe ich alle literarischen Werke, die über ihre Ursprungskultur hinaus zirkulieren, und zwar entweder in Übersetzung oder in ihrer Originalsprache. Welt wäre dann gleichbedeutend mit Zirkulationsraum. Und die Möglichkeit der schrankenlosen Übertragbarkeit innerhalb dieses Zirkulationsraums wird fraglos vorausgesetzt. So oder so, als Original oder Übersetzung, zirkuliert das Werk. Emily Apter setzt einem solchen auf dem Theorem grundsätzlicher Übersetzbarkeit basierenden Weltliteraturkonzept einen starken Begriff entgegen, nämlich Unübersetzbarkeit. Sie schlägt eine Politik der Unübersetzbarkeit vor, die in der Literatur und in ihrer sprachlichen Verfasstheit Instanzen des Widerstandes gegen ihre Übertragung erkennt. Und das wiederum heißt, dass sich die Literatur selber der als Zirkulationsraum konzipierten Welt entzieht. Darum kann es für Apter keine Weltliteratur im Sinne eines universalen literarischen Zirkulationsraumes geben. Die Frage nach der grundsätzlichen Übertragbarkeit betrifft natürlich und womöglich vor allem seit jeher auch die Religion und die heiligen Schriften, also auch und vor allem die Bibel. Ist Religion oder womöglich Sakralität übersetzbar und übertragbar? Funktioniert etwa die Übersetzung der Bibel in Kulturen und Sprachen, deren Lebenswelt der ihren völlig fremd ist und deren religiöse Ideologie vielleicht sogar der biblischen widerspricht? Welche wäre die Welt, deren Literatur die Bibel zu sein hätte? Solche Fragen sind in der jüngeren und in der jüngsten Vergangenheit in der Theoriediskussion um das Thema Weltliteratur wieder vermehrt gestellt worden. So etwa in einer Diskussion auf Facebook, wo auch sonst, im Januar 2010, die sich unter dem Titel Rethinking World Literature mit der Übertragbarkeit des Sakralen und der Frage nach einer möglichen säkularen Alternative zu sakraler Unübersetzbarkeit auseinandergesetzt hat. Bibel und Weltliteratur verbinden sich also, wie ich jetzt ein bisschen ausführlicher im nächsten Teil gerne zeigen möchte, vor allen Dingen über eines, nämlich über den Topos oder vielmehr die Praxis der Übersetzung. Und damit komme ich zum Teil 2, Bibelübersetzung und Weltliteratur. Die History of Bible Translation von Philip Noss von 2007 konstatiert bereits in ihrem Eröffnungssatz, dass die Bibel nach wie vor das meistübersetzte Buch in der Geschichte der Weltliteratur sei. Auch der Philosoph und Bibelübersetzer Franz Rosenzweig bezeichnet die Septuaginta, das ist die erste durchgehende Übersetzung der hebräischen Bibel ins Altgriechische, explizit als, ich zitiere, historischen Punkt der Gründung einer Weltliteratur. In der Tat ist es bemerkenswert, dass die Bibel im Gegensatz zu anderen religiösen Büchern immer wieder als Teil der Weltliteratur und das heißt oft auch der sogenannten weltlichen Literatur betrachtet worden ist. Weshalb ist das so? Was unterscheidet die Bibel von anderen Schriften, von anderen heiligen Schriften? Im Gegensatz zu den heiligen Schriften anderer Religionen wurde und wird die Bibel, zumindest in der Tradition des Christentums, besonders des protestantischen übrigens, seit Jahrhunderten mit großem Aufwand und Sendungsbewusstsein in viele, wenn nicht gar die meisten Nationalsprachen der Welt übersetzt. Und dies auch, wenn deren Sprecher sich in den entlegensten Winkeln der Erde befinden, eben in jenen Winkeln der Welt, die nicht nur in den Postcolonial Studies verstärkt in den Blick der Literatur- und Kulturtheorie rücken. Es ist deshalb keineswegs erstaunlich, dass das Interesse an der Weltliteratur in den letzten Jahren im selben Maße wächst wie das Interesse an Übersetzung und Übersetzungstheorie. Wie Sie vielleicht wissen, hat Doris Bachmann-Medig 2009 berüchtigterweise sogar von einem Translational Turn gesprochen. Und es ist umso weniger erstaunlich, dass sich diese Entwicklung verstärkt seit der Jahrtausendwende, das heißt in den letzten 15 Jahren, beobachten lässt. In einer Zeit der Entwurzelung, der Flucht und Vertreibung, aber auch im Zeitalter der weltweiten Mobilität und des Tourismus, der bis in den beinahe sprichwörtlichen Dschungel Papua-Neuguineas vordringt, wo übrigens auch die Bibel übersetzt wird. In einer Welt, in der mehr und mehr Menschen sich mit fremden Sprachen und Kulturen, aber auch mit fremden Religionen konfrontiert sehen, sind also auch Fragen, die im weitesten Sinne Übersetzung und Religion verbinden, verstärkt ins Zentrum der Theoriedebatte gerückt. Und damit gewinnt auch die Bibel einen neuen Status in der intellektuellen Diskussion, auch und gerade in unserer Gegenwart. Die Übersetzung des biblischen Kanons spielte aber tatsächlich im jüdisch-christlichen Kulturraum bereits seit Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden eine entscheidende Rolle für die Theoriebildung innerhalb jeder, und zwar auch der sogenannten säkularen Literaturtheorie und Philosophie. Diese paradigmatische Funktion der Bibel für die Literaturtheorie ist in der Geschichte der Bibelübersetzung in der westlichen Welt historisch gewachsen. Nämlich interessanterweise hat schon der erste namentlich bekannte Bibelübersetzer, der Kirchenvater Hieronymus, der übrigens später als Schutzpatron der Übersetzer galt, einen Brotberuf gehabt. Er war nämlich ein in Rom ausgebildeter Philologe, Grammatiker und Rhetor. Während er seine lateinische Vulgata verfasste, also die Übersetzung der biblischen Schriften ins Lateinische, fand in spätantiken Philologenkreisen eine Debatte über die Prinzipien der angemessenen Übersetzung literarischer und wissenschaftlicher Werke aus dem Griechischen statt, die sich jetzt interessanterweise sowohl in seiner Praxis als Bibelübersetzer als auch in deren theoretischer Reflexion im sogenannten Pammachiusbrief von ca. 394 nach Christus spiegelt. Hieronymus rechtfertigt seine sogenannte sinngemäße Bibelübertragung hier nämlich mit Verweisen auf Horaz und auf Cicero. Das finde ich insofern interessant, dass er sich hier also explizit auf weltliche und sogar heidnische Literatur- und übersetzungstheoretische Autoren bezieht. Von den frühesten Zeugnissen in der Spätantike an und bis weit in die Moderne hinein gehen also die säkulare Literatur- und Übersetzungstheorie und die Übersetzung der Bibel ineinander. Auf und über, könnte man sagen. Und weil Philologen nicht erst seit Herder oder Schleiermacher häufig auch Theologen waren, haben spezifisch literaturtheoretische Verfahren, Methoden und Paradigmen, etwa die literarische Hermeneutik oder die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung, auch Eingang in die Übersetzung und Exegese der Bibel gefunden. Andererseits sind wichtige Paradigmen und Methoden des modernen Umgangs mit Texten, und das heißt besonders der modernen Philologie und Hermeneutik, auch in der religiösen Tradition entstanden. So orientieren sich zum Beispiel literaturwissenschaftliche Kanonisierungsbestrebungen, wie etwa Klassikerausgaben, methodisch an der Bibelphilologie. Auch an der jahrhundertealten Tradition des Kommentierens lässt sich beobachten, dass sich dieses Verfahren in der Moderne aus seinem religiösen Kontext, also dem Bibelkommentar, löst und zu einem philologischen oder literaturwissenschaftlichen Instrumentarium wird. Somit ist zum einen die sogenannte säkulare Literatur und ihre Wissenschaft von eminenter Bedeutung für die Auslegung und Übersetzung der Bibel. Umgekehrt wird aber wiederum auch die Auslegung der Bibel, besonders im 19. Jahrhundert, zum Modell für die Hermeneutik und die philologische Arbeit überhaupt. Und damit mache ich einen kleinen Schritt in diese Richtung und komme zunächst einmal zu Goethe. Und zu dem Teil 3, die Bibel als Weltliteratur. Mit Goethe möchte ich nochmals auf die Frage nach der Welt der Weltliteratur und nach der Welt der Bibel zurückkommen. Als die Geburtsstunde des Begriffs Weltliteratur wird eine nebenbei getroffene Äußerung Goethes kolportiert. Am 31. Januar 1827, während er mit Eckermann über die Literaturen der Welt parliert, lässt der 77-jährige Dichter beim Abendbrot übrigens nonchalant verlauten: Nationalliteratur will jetzt nicht viel sagen. Die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit und jeder muss jetzt dazu wirken, diese Epoche zu beschleunigen. Goethes umfangreiche Übersetzungstätigkeit aus den unterschiedlichsten Sprachen legt ein beeindruckendes Zeugnis von seiner weltliterarischen Praxis ab. Auffällig und erstaunlich wenig beachtet ist allerdings, dass die Weltliteratur bei Goethe stets auch heilige Texte umfasst, nicht zuletzt den Koran und die Bibel. Besonders die Bibel ist für Goethe ein eminenter Teil der Weltliteratur, aber auch seines Werkes überhaupt. Zeitlebens beschäftigt er sich mit Schriften der Bibel und übersetzt auch einige Stellen aus dem Alten wie auch dem Neuen Testament. Der junge Goethe hat übrigens sogar eine bibelkritische Dissertation über die 10 Gebote verfasst, die allerdings von der juristischen Fakultät abgelehnt wurde. Zugleich setzt er sich bis in sein Spätwerk, etwa in die Wilhelm-Meister-Romane oder im Faust, auch mit der zeitgenössischen Bibelphilologie auseinander. Zum Beispiel in den Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des westöstlichen Divans. Dort finden wir handfeste Bibelkritik. wie die zeitgenössischen Orientalisten, die die höhere Kritik sozusagen erfunden haben, etwa der Jenaer Professor Johann Gottfried Eichhorn, von dem Goethe mit allerhöchster Bewunderung spricht, stellt der Dichter hier die Bibel zunächst in den Kontext der Literaturen und Kulturen des alten Orients. Im Abschnitt Hebräer, in den Noten zum Divan, schreibt Goethe: Da wir von orientalischer Poesie sprechen, so wird notwendig der Bibel als der ältesten Sammlung zu gedenken. Ein großer Teil des Alten Testaments gehört dem Felde der Dichtkunst an. Goethe liest also die Bibel als Literatur. Und zwar spezifisch als altorientalische Poesie. Ihre Wirkungskraft aber entfaltet diese Bibel, diese Literatur, auch über die Zeit und den Raum des alten Orients hinaus, laut Goethe, aufgrund ihrer tiefen Menschlichkeit. Und so wird sie zur Weltliteratur. Das zeigt sich besonders deutlich am Beispiel seiner Auseinandersetzung mit dem biblischen Hohelied, ebenfalls im Abschnitt Hebräer der Noten und Abhandlungen zum Divan zu finden. Hier greift Goethe auf Herder zurück. Schon Herder hatte in seiner Übersetzung, Kommentierung und Kompilation des Hohen Liedes unter dem Titel Lieder der Liebe von 1778 explizit die Liebe des Hohen Liedes als Ausdruck der menschlichen Liebe überhaupt betrachtet und somit als kulturübergreifend und weltumspannend. Herder schreibt, ich zitiere, alle Völker in der ersten Einfalt singen die Liebe, so ist's immer, wie aus dem Hohen Liede. Somit gilt ihm das Hohelied, wie die Bibel überhaupt, wie er schreibt, als gewissermaßen das menschlichste von allen Büchern. Das heißt, das Buch aller Menschen, aller Welt, und zwar explizit, wie Herder schreibt, immer. Das heißt, unabhängig von ihrer konkreten historischen Welt und ihrer konkreten historischen Zeit. Ähnliches findet sich nun auch in Goethes Divan. Goethe bezeichnet hier das Hohelied, welches er selber übrigens auch auszugsweise zumindest übersetzt hat, ebenfalls als Buch der menschlichen Liebe, als das zarteste und unnachahmlichste, was uns vom Ausdruck leidenschaftlicher, anmutiger Liebe zugekommen ist. Und aus seiner exemplarischen Hoheliedbetrachtung zieht er schließlich eine Folgerung über die Bibel überhaupt. Sie lautet: Und so dürfte Buch für Buch das Buch aller Bücher dartun, dass es uns deshalb gegeben sei, damit wir uns daran, wie an einer zweiten Welt, uns daran verirren, aufklären und ausbilden mögen. Die eingeschobene Parenthese, wie an einer zweiten Welt, ist äußerst aufschlussreich. Das Buch der Bücher, die Bibel, wird für Goethe selbst zu einer Welt. Somit ist Weltliteratur im Falle der Bibel ganz und gar wörtlich zu verstehen. Die Bibel ist für Goethe wie eine zweite Welt. Die Bibel als Weltliteratur entwirft eine zweite Welt. Sie funktioniert gewissermaßen als geistiges Übungsterrain für die erste Welt. In der Welt der Bibel können wir uns, wie in der physischen Welt übrigens auch, verirren. Wir können und sollten uns aber auch in ihr aufklären und ausbilden. Und unsere Ausflüge in die zweite Welt, die Welt der Bibel, werden sich wiederum auswirken auf unsere Ansicht der ersten Welt und auf unsere Handlungsweisen in ihr. Das heißt, in der Welt, in der wir unser physisches Leben leben. Unglücklicherweise wissen wir alle, dass dieses physische Leben aber immer eines ist, welches der Zeit und ihrem Ablauf unterworfen ist. Und so sind auch Weltliteratur und Weltgeschichte engstens korreliert. Und damit komme ich zum Teil 4, Weltliteratur und Weltgeschichte. Der Zusammenhang von Bibel, Weltliteratur und Weltgeschichte zeigt sich besonders präzise bei Franz Rosenzweig und Erich Auerbach, die sich übrigens beide, wenn auch in unterschiedlicher Weise, auf Goethe beziehen. In Rosenzweigs Schriften über die Bibel ist das Thema der geschichtlichen Zeit insgesamt sehr prominent. Besonders aber in dem kleinen, außerordentlich interessanten Essay Weltgeschichtliche Bedeutung der Bibel, auch von 1929 übrigens wie Auerbachs Dante-Studium. Hier beschäftigt sich Rosenzweig mit der von ihm sogenannten Ausnahmestellung der Bibel. Und er schreibt Folgendes: Geistige Zusammenhänge laufen zwischen den Völkern von der ersten wirtschaftlichen und kriegerischen Bemühungen an, ohne doch einen weltgeschichtlichen Zusammenhang zu stiften. Dazu gehört mehr als das bloße Hinüberfließen der Einflüsse, bewusstes Hinübertragen des Fremden als eines Fremden ins eigene, übersetzen. Dieser historische Punkt der Gründung einer Weltliteratur liegt in zwei Ereignissen. Und diese zwei Ereignisse präzisiert Rosenzweig sodann als die ungefähr gleichzeitigen Übersetzungen erstens der Odyssee aus dem Griechischen ins Lateinische und zweitens des Alten Testamentes aus dem Hebräischen ins Griechische, die Septuaginta. Es ist sicher kein Zufall, dass Rosenzweig Homers Odyssee und die hebräische Bibel als die beiden Grundbücher, wie er schreibt, dessen ansieht, was er eine Weltliteratur nennt. Erich Auerbach wird das im Gegensatz zu Rosenzweig sehr genau ausführen und gleich komme ich darauf zu sprechen. Zunächst aber möchte ich, bevor wir zu Auerbach kommen, Folgendes zu Rosenzweig festhalten. Zum einen bestätigt Rosenzweig, dass die Übersetzung, vor allem die Bibelübersetzung, Weltliteratur überhaupt erst ermöglicht. Zum anderen aber bestimmt er die Übersetzung der hebräischen Bibel auch als ein Ereignis, das weltgeschichtlichen Zusammenhang stiftet. Als Weltgeschichte definiert Rosenzweig zum Schluss seines Aufsatzes, ich zitiere, den Zusammenhang des Buches, das ist also der Bibel, mit seinem Ursprung und mit jedem Punkte seines Verlaufs. Das heißt zum einen, dass die Bibel selbst Weltgeschichte schreibt. Zum anderen aber auch, dass ihre Rezeptionen und Übertragungen, ihre, wie Rosenzweig sagt, Kulturwirkungen, Teil der Weltgeschichte sind. Insofern sie, wie er sagt, den Zusammenhang der Geschlechter stiften, die sich aus der Bibel heraus verstehen. Oder man könnte auch sagen, die überhaupt aus der Bibel heraus verstehen. Und diesen Aspekt macht auch Auerbach in seinem berühmten, oft gelesenen und viel zitierten Eröffnungskapitel seiner Mimesis-Studie, die Narbe des Odysseus, sehr deutlich. Das ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, deswegen werde ich jetzt zur Mimesis nicht besonders viel sagen. Nur so viel, dass Auerbach nach dem Protestanten Goethe auch oft als der jüdische Vater der Weltliteratur angesehen wird. James Porter hat interessanterweise sogar von Auerbachs Judaizing of Philology gesprochen. Und auch Emily Apter hat sehr zu Recht auf die Dimension der messianischen Eschatologie bei Auerbach aufmerksam gemacht. Damit bringt sie Auerbach übrigens in eine äußerst spannende Konstellation mit Denkern wie Walter Benjamin oder Jakob Taubes oder möglicherweise auch Giorgio Agamben. Wie Benjamin hält Auerbachs Zeitkonzeption, so scheint mir die Zeit und damit die Geschichte permanent offen. Und sie ist insofern womöglich als messianisch zu bezeichnen. Bei Auerbach wird das, anders als bei Benjamin, allerdings vor allem durch die Literatur verbirgt. Und zwar explizit die Literatur der Welt, das heißt für ihn die Literatur der Erde. Für Auerbach nämlich ist, wie er in einem späteren Text, Philologie der Weltliteratur, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen werde, schreibt, die Erde, die Welt der Weltliteratur. Auch deshalb scheint es mir übrigens wichtig, dass er bereits 1929 von Dante als von einem Dichter der irdischen Welt spricht und nicht, wie die englische Übersetzung dieses Werkes, Poet of the Secular World, nahelegt, von einem profanen Dichter. Dante ist für Auerbach wegen des irdischen Aspektes explizit Teil der Weltliteratur. Denn, und hier wechsle ich ins Englische, denn was ich sagen will, ist so, wie ich es sagen will, unübersetzbar ins Deutsche, Dante brings eschatology down to earth. Die Ewigkeit wird Weltgeschichte und die Weltgeschichte wird bei Dante zur Weltliteratur. Soweit Auerbach. Diese Durchdringung von Weltgeschichte und Weltliteratur macht die Narbe des Odysseus, das Eröffnungskapitel von Mimesis, besonders deutlich. Hier kontrastiert oder vergleicht Auerbach die biblische Erzählung von der Opferung Isaaks in Genesis 22 mit dem 19. Gesang aus Homers Odyssee. Er identifiziert dabei schlussendlich zwei große Stile der westlichen Literatur, das heißt zwei große Arten, wie die Geschichten der Weltliteratur die Weltgeschichte erzählen und auslegen, nämlich, wir haben es schon gehört, Homer und die Bibel. Auerbach schreibt also, die homerischen Gedichte geben einen bestimmten, örtlich und zeitlich begrenzten Ereigniszusammenhang. Vor, neben und nach demselben sind andere, von ihm unabhängige Ereigniszusammenhänge ohne Konflikt und ohne Schwierigkeit denkbar. Das Alte Testament hingegen gibt Weltgeschichte. Alles andere, was noch in der Welt geschieht, kann nur vorgestellt werden als Glied dieses Zusammenhangs. Das Deuten in einem bestimmten Sinne wird zu einer allgemeinen Methode der Wirklichkeitsauffassung. Mit anderen Worten, während es außerhalb der Welt der homerischen Literatur noch eine andere wirkliche Welt geben kann, deren Wirklichkeit der literarischen Wirklichkeit nicht widerspricht, gibt es für die hebräische Bibel nur eine wahre Welt, eben die Erde. So wird also auch die nicht-literarische Welt aus der Wahrheit der Welt der Bibel heraus verstanden. Und das liegt laut Auerbach daran, dass die Geschichte der Gedichte Homers ereignishaft ist, während die Geschichte des Alten Testaments einen allumfassenden Wahrheitsanspruch hat, der über das einzelne Ereignis also hinausgeht. Die Bibel ist also insofern unmittelbar Weltliteratur, dass sie alle Ereignisse der irdischen Welt, das heißt der Erde, deutend umschließt. Das heißt, die Bibel ist bei Auerbach nicht wie bei Goethe als zweite Welt zu verstehen, sondern die Weltgeschichte, das Erdenleben ist selber die Welt der Bibel. Denn es gibt für die Bibel und mit der Bibel gedacht nur eine Welt und nur eine Weltgeschichte. Die Bibel erzählt die Geschichte der Weltgeschichte. Und damit komme ich zu meinem letzten Teil, den ich genannt habe Secret Theology of Worldly Philology? Ich möchte zum Schluss auf den Anfang zurückkommen und die Frage nach der geheimen Theologie einer weltlichen oder womöglich irdischen Philologie noch einmal stellen. Und zwar vor dem Hintergrund dessen, was wir bisher erarbeitet haben. Lassen Sie mich das noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass erstens das Konzept allgemeiner Übertragbarkeit, das zeitgenössischen Weltliteraturen oder Weltliteraturtheorien zugrunde liegt, problematisch ist. Wahrscheinlich grundsätzlich problematisch, spezifisch problematisch, aber gerade dort, wo es um Religion und um religiöse Schriften geht. Zweitens haben wir festgestellt, dass dennoch insbesondere die Bibel, anders als andere religiöse Schriften, immer wieder übersetzt worden ist. Und dass sie aus eben diesem Grund auch immer wieder als Teil der Weltliteratur gehandelt worden ist. Das verstärkte und gleichzeitige Interesse der Literatur- und Kulturwissenschaften an der Religion wie auch an der Weltliteratur lässt sich also auch über die Übersetzung erklären, die eine Art Paradigma in dieser Debatte bildet. Zugleich aber ist drittens gerade im Fall der Bibel deutlich geworden, exemplarisch etwa in Goethes Notizen zum Divan, dass sich religiöse und nicht religiöse Auslegungs- und Übersetzungsstrategien nicht voneinander trennen lassen, sondern im Gegenteil immer schon ineinander übergegangen sind. Allerdings hat für Goethe die Bibel insofern einen besonderen Status, dass er sie als zweite Welt versteht. Er geht also von zwei unterschiedlichen Welten aus, der ersten Welt, in der wir unser Leben leben, und der zweiten Welt der Bibel, die eine Art geistigen Übungsplatz für die erste Welt darstellt. Rosenzweig und Auerbach hingegen machen, und das habe ich im Punkt 4 gezeigt, deutlich, dass Weltgeschichte und Weltliteratur im Falle der Bibel so unauflöslich miteinander verbunden sind, dass es unmöglich ist, eine Weltenteilung vorzunehmen. Kommen wir also damit nochmal auf die geheime Theologie der irdischen oder weltlichen Philologie zurück. Emily Apters Diktum einer Secret Theology of Worldly Philology hatte sich natürlich auf Auerbach bezogen. Und so ist es richtig, zum Abschluss Auerbach selber auch noch einmal zum Wort kommen zu lassen. Und zwar mit einem Text, der nicht explizit von der Bibel handelt, aber vielleicht eben deshalb einer der besten Exponenten für die Annahme einer geheimen Theologie ist. Nämlich eben dieser Essay Philologie der Weltliteratur von 1952. Schon der Titel Philologie der Weltliteratur hat es in sich. Wenn wir den Versuch machen wollten, ihn zu übersetzen, müssten wir zunächst entscheiden, ob es sich um einen Genitivus Subjektivus oder um einen Genitivus Objektivus handelt. Gehört die Philologie der Weltliteratur an oder zu? Bringt sie die Weltliteratur also eine bestimmte Art von Philologie hervor? Oder ist umgekehrt die Weltliteratur ein notwendiger Teilbereich der philologischen Tätigkeit? Es ist, finde ich, ziemlich symptomatisch, dass Edward Said diese Schwierigkeit umschifft, indem er diesen Text Auerbach unter dem Titel Philology and Weltliteratur ins Englische übersetzt. Und interessant ist die Übersetzung natürlich in zweierlei Hinsicht. Erstens unterdrückt sie den Genitiv und damit auch die Besitzrelation. Und zweitens übersetzt sie ausgerechnet den Begriff Weltliteratur eben nicht. Übrigens möchte ich en passant auch noch auf den durchaus signifikanten Umstand hinweisen, dass der Text Philologie der Weltliteratur auch in einem posthum veröffentlichten Band mit dem Titel Erich Auerbach, gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie erschienen ist, dessen Titel also das Programm Auerbachs geradezu zurückzunehmen scheint. Denn für Auerbach ist die Weltliteratur und also auch deren Philologie eben nicht durch Einheit, etwa die angenommene Einheit der sogenannten Romania definiert, sondern vielmehr durch Vielheit gekennzeichnet. Auerbach schreibt, Weltliteratur aber bezieht sich nicht auf das Gemeinsame und Menschliche überhaupt, sondern auf dieses als wechselseitige Befruchtung des Mannigfaltigen. Diese Befruchtung könnte man auch Übersetzung nennen, wenn man die Übersetzung mit Rosenzweig und übrigens auch überhaupt als das Hinübertragen des Fremden als eines Fremden ins eigene versteht. Mit anderen Worten beruht also die Möglichkeit der Weltliteratur wie auch der Übersetzung auf dem, was Auerbach das Auseinanderfallen der Menschheit in eine Fülle von Kulturen und Sprachen nennt. Somit ist das Ziel der Weltliteratur wie auch der Übersetzung nicht die womöglich als paradiesisch zu denken, der Einheit des Allgemeinmenschlichen zu erweisen oder gar herzustellen. Das heißt also, schrankenlose allgemeine Übertragbarkeit vorauszusetzen, sondern vielmehr die Polyphonie nach Babel selber in den Vordergrund zu rücken. Und darum ist es auch wichtig, Übersetzungen wie Weltliteratur als Hinübertragen des Fremden als eines Fremden zu verstehen. Die Fremdheit wird im Übertragungsprozess also nicht aufgehoben, sondern verstärkt. Sie führt also zur Selbstfremdmachung des eigenen. Das heißt für die Weltliteratur, dass sie die Literaturwelt nicht einfach standardisiert oder uniformiert, sondern zu einer Verfremdung dessen führt, was als das eigene bezeichnet wird und demnach auch die Begriffe von eigenem und Fremden und übrigens auch von Übertragung fundamental in Frage stellt. Auerbach schreibt zum Ende seines Aufsatzes: Unsere philologische Heimat ist die Erde. Die Erde und ihre Geschichte ist deshalb von der Dante-Studie bis zu den spätesten Aufsätzen der Schauplatz für Auerbachs Werk. Wir hatten in einer seiner früheren Studien, Mimesis, allerdings bereits gesehen, dass die Bibel im Gegensatz zu Homers Dichtung, dem zweiten großen Stilprinzip dessen, was er abendländische Literatur nennt, für Auerbach ein besonderes Verhältnis zur Erde hat. Sie schließt alle Ereignisse der irdischen Welt in ihre Deutung ein und ist somit wortwörtlich Weltliteratur. Und wenn die Lesbarkeit der Welt vorausgesetzt ist, dann muss es womöglich eine Philologie der Weltliteratur geben. Tatsächlich sehe ich in diesem Konzept Auerbach eine geheime Theologie, die sich in einer wortwörtlich als irdisch oder weltlich, worldly verstandenen Philologie, nämlich der Philologie der Weltliteratur, manifestiert. Wie die Bibel in die Narbe des Odysseus ihren Wahrheitsanspruch auf die gesamte Welt, die gesamte Erde ausdehnt und somit auch sämtliche weltliche, irdische Wirklichkeiten zu umfassen beansprucht, so ist der Anspruch von Auerbachs Philologie der Weltliteratur nicht geringer. Denn Auerbach präzisiert seine Definition der Weltliteratur später dahingehend, dass er sie, ich zitiere, dass sie mannigfaltiger Hintergrund eines gemeinsamen Geschicks sei. Und damit meint er vor allem einer gemeinsamen Geschichte, das heißt der Weltgeschichte. Wie die Bibel will demnach auch die Philologie der Weltliteratur allen Völkern aller Welt, das Zitat finden Sie jetzt auf der Folie, das Bewusstsein ihres schicksalsvollen Zusammenwachsens präzisieren und erhalten, um auf diese Art den Reichtum und die Tiefe der Geistesbewegungen während der letzten Jahrtausende in ihnen nicht verkümmern zu lassen. Das heißt also, den Zusammenhang der Geschlechter zu stiften, der allerdings nur in einem Bewusstsein für ihre gegenseitige Fremdheit und Verschiedenheit als sozusagen diskontinuierlicher oder disparater Zusammenhang zur Entfaltung kommen kann. Natürlich ist die Frage nach der Welt und der Weltliteratur und ihrer Philologie für uns alle hier und heute nicht weniger relevant als für Auerbach. In einer Zeit und vor allem in einer Welt, Frau Gollen hatte vorhin schon darauf hingewiesen, in der Heimat und Heimatlosigkeit, Exil und Flucht, Krieg und Krise, vor allen Dingen aber auch Begriffe wie Eigenes und Fremdes sehr, sehr dringend neu gedacht werden müssen. Ebenso wie natürlich die Frage nach der Übertragbarkeit oder Verpflanzbarkeit oder auch Übersetzbarkeit von Religion eine große Dringlichkeit erlangt. Das Stichwort Islamisierung geisterte ja vorhin auch schon mal durch den Raum. Es ist deshalb sehr, sehr notwendig, dass sich Literatur- und Kulturwissenschaften mit dem Phänomen Religion auseinandersetzen und auch mit ihrer eigenen religiösen Tradition und deren Zusammenhang mit den theoretischen Prämissen, mit denen wir alle immer operieren. Die geheime Theologie der weltlichen Philologie, die vielleicht, wie Benjamin sagt, auch heute noch oder wieder klein und hässlich ist, sollte also vielleicht aus dem Schachautomaten der disziplinären Terminologien herauskriechen und selber die Fäden in die Hand nehmen. Dann wird sich womöglich oder auch nicht zeigen, dass sie vielleicht der Geist ist, der der Marionette Literatur oder auch Philologie innewohnt. Ich plädiere also in einem emphatischen Sinn für eine neue Philologie der Weltliteratur, die die Welt als untrennbar von ihrer religiösen Deutung und Lektüre versteht. Das prophetische Abschlusswort aber soll noch einmal Auerbach haben. Welche Wirkung ein solches Bestreben auf lange Sicht ausüben kann, darüber lässt sich nicht einmal fruchtbar spekulieren. An uns ist es, die Möglichkeit der Wirkung zu schaffen. Und so viel lässt sich jedenfalls sagen, dass für das Übergangszeitalter, in dem wir uns befinden, die Wirkung sehr bedeutend sein kann. Ich danke Ihnen.